Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im US-Bundesstaat Florida ist der Prozess um tödliche Schüsse auf einen schwarzen Teenager mit einem Freispruch zu Ende gegangen. Das Geschworenengericht erklärte den Schützen Zimmerman für unschuldig. Er habe in Notwehr gehandelt. Zimmerman hatte im Februar 2012 als Mitglied einer Nachbarschaftswache den unbewaffneten Teenager Trayvon Martin erschossen. Der Fall hatte eine Diskussion über Rassismus und Waffengewalt ausgelöst. Der Freispruch stieß auf Protest.
Ohnmächtige Wut vor dem Gericht. Nach dem Urteil der Jury kommt es in etlichen Städten zu Protesten. Viele wollen nicht akzeptieren, dass der Todesschütze nun ein freier Mann ist. Auch die Anwälte der Opferfamilie entsetzt. Ganz Amerika muss nun in sich gehen, um herauszufinden, wie wir als Gesellschaft verhindern können, dass sich so eine Tragödie wiederholt. Fast unbewegt nimmt George Zimmerman den Freispruch auf. Dabei drohte ihm lebenslange Haft. Der Nachbarschaftswächter hatte am 26. Februar 2012 in Sanford, Florida, den 17-jährigen Teenager Trayvon Martin erschossen. Erst 6 Wochen danach war er verhaftet worden. Viele Demonstranten solidarisierten sich spontan mit dem unbewaffneten schwarzen Opfer im Kapuzenpulli. Selbst Präsident Obama hatte sich zu Wort gemeldet und gesagt, wenn er einen Sohn hätte, würde der wie Trayvon Martin aussehen. Eine Jury aus 6 Frauen, darunter keine Schwarze, musste darüber urteilen, ob Zimmerman aus Notwehr schoss, ob es sich um Totschlag handelte oder ob dem Angeklagten ein Mord nachzuweisen war. Ganz Amerika konnte den spektakulären Prozess live verfolgen, ein tagelang im Fernsehen übertragenes Drama. Täter weiß, Opfer schwarz, schnell spekulierten US-Medien über einen rassistischen Hintergrund. Die Richterin hatte Anspielungen dazu im Prozess verboten. Doch nun kritisieren Bürgerrechtler, dass unter den Geschworenen kein einziger Schwarzer war.
Dieser Fall, der weitgehend öffentliche Prozess und das umstrittene Urteil haben Amerika aufgewühlt. Der sonst eher unterschwellige Rassismus in den USA ist nun wieder das Thema. Viele wollen den Freispruch Zimmermans nicht hinnehmen und rufen im Internet zu Gewalt auf. Die Polizei ist alarmiert, doch bislang sind alle Demonstrationen friedlich geblieben.
Bundeskanzlerin Merkel will sich für ein internationales Datenschutzabkommen einsetzen. Im Sommerinterview des Berichts aus Berlin sagte sie, Internetnutzer müssten besser vor Ausspähung geschützt werden. Auf nationalstaatlicher Ebene könne nicht mehr erreicht werden. SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück hatte Merkel vorgeworfen, in der Ausspähaffäre des US-Geheimdienstes gegen ihren Amtseid verstoßen und nicht verhindert zu haben, dass Grundrechte in Deutschland verletzt würden.
Oft wurde die Kanzlerin in der vergangenen Woche zu klaren Worten zum Abhörskandal amerikanischer Geheimdienste aufgefordert. Zwar konnte auch Angela Merkel nicht sagen, welchen Umfang die Abhöraktionen hatten, aber sie zieht eine klare Grenze, was für sie akzeptabel ist.
Ich erwarte eine klare Zusage der amerikanischen Regierung für die Zukunft, dass man sich auf deutschem Boden an deutsches Recht hält. Wir sind befreundete Partner.
Am Ende müsse ein Datenschutzabkommen stehen, zuvor aber müsse EU-Recht vereinheitlicht werden.
Wir wünschen, dass die Firmen uns in Europa sagen, wem sie die Daten geben. Das muss Teil eines solchen Datenschutzabkommens sein, denn wir haben zwar ein tolles Bundesdatenschutzgesetz, aber wenn Facebook in Irland registriert ist, dann gilt das irische Recht und deshalb brauchen wir hier eine einheitliche europäische Regelung.
Die instabile Lage im arabischen Raum, insbesondere Ägypten, bereitet der Kanzlerin große Sorge.
Es sind durch die Muslimbrüder die anderen ausgegrenzt worden. Jetzt darf nicht das Umgekehrte passieren, dass diejenigen, die jetzt vielleicht glauben, sie haben mehr Einfluss, die Muslimbrüder wieder ausgrenzen. Es muss alles daran gesetzt werden, einen gemeinsamen Weg zu finden.
Der erste Schritt müsse deshalb sein, dass die Machthaber in Ägypten der Forderung nach der sofortigen Freilassung des gestürzten Präsidenten Morsi, die Deutschland durch Außenminister Westerwelle erhoben habe, nachkämen.
Das gesamte Merkel-Interview des ARD-Hauptstadtstudios finden Sie im Internet auf tagesschau.de. 11 Tage nach der Absetzung des ägyptischen Präsidenten Morsi hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen ihn aufgenommen. Dabei geht es unter anderem um Spionage und einen Gefängnisausbruch während der Proteste gegen den damaligen Staatschef Mubarak 2011. Währenddessen kommt die Bildung einer neuen Regierung in Ägypten voran. Nobelpreisträger El-Baradei wurde als Vizepräsident vereidigt. Gleichzeitig wurden die Konten führender Muslimbrüder eingefroren. Morsi wird weiter an einem unbekannten Ort festgehalten.
Ex-Präsident Morsi gerät immer mehr unter Druck. Zwar ist es bislang ruhig geblieben in Nasr City, dem Hauptquartier der Muslimbrüder in Kairo, aber der Zorn auf die Justizbehörden ist groß. Denn die ermitteln gegen Morsi und führende Funktionäre der Muslimbrüder wegen Anstiftung zum Mord, Angriffen gegen Militäreinrichtungen und Schädigung der Wirtschaft. Außerdem wird Morsi beschuldigt, im Januar 2011 aus dem Gefängnis ausgebrochen zu sein. Dort saß er mit anderen Muslimbrüdern wegen Verstoßes gegen das Versammlungsverbot. Für den Vorwurf, ausgebrochen zu sein, scheint es deutliche Indizien zu geben. Am 30. Januar 2011 sendet der arabische Fernsehsender Al Jazeera einen Beitrag über die Befreiung hochrangiger Mitglieder der Muslimbrüder aus verschiedenen ägyptischen Gefängnissen. Am Telefon ist offenbar Morsi selbst. Er nennt zuerst seinen Namen, dann die Namen anderer Funktionäre. Auf die Frage, wer sie befreit habe, sagt er, mehr als 100 Männer hätten das Gefängnistor aufgebrochen. Wer genau die Männer gewesen seien, könne er nicht sagen. Kriminelle oder Palästinenser der Hamas, es gibt bisher nur Gerüchte über die Täter. Allerdings fanden die Ausbrüche inmitten des revolutionären Umbruchs vor dem Sturz Mubarak statt. Amr Abdelrahman hält die Anschuldigungen gegen Morsi deshalb für politisch motiviert. Armee und Regierung würden versuchen, die Muslimbrüder immer stärker unter Druck zu setzen. Das wird die Entfremdung zwischen den islamistischen Massen und dem politischen Prozess des Übergangs nur weiter verstärken. Auf lange Sicht wird es sehr negative Auswirkungen haben. Inzwischen wurden sogar die Konten führender Muslimbrüder eingefroren. Das alles dürfte den Zorn der Islamisten auf Armee und Übergangsregierung weiter schüren.
Der Irak kommt auch im Fastenmonat Ramadan nicht zur Ruhe. Bei zwei Bombenanschlägen in der Hauptstadt Bagdad wurden gestern Abend mindestens 21 Menschen getötet und viele verletzt. Die Explosionen ereigneten sich in der Nähe sunnitischer Moscheen. Dort hatten sich Gläubige zum täglichen Fastenbrechen versammelt. Heute wurde eine überwiegend von Schiiten bewohnte Provinz von einer Anschlagsserie erschüttert. Dabei wurden mindestens 15 Menschen getötet und zahlreiche verletzt.
In der nordirischen Hauptstadt Belfast ist es die zweite Nacht in Folge zu Ausschreitungen zwischen Militanten, Protestanten und der Polizei gekommen. Die Demonstranten warfen Brandsätze, Steine und Flaschen auf die Sicherheitskräfte. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Gummigeschosse ein. Auslöser der Gewalt war, dass Anhängern des protestantischen Oranierordens ein Marsch durch ein vorwiegend von Katholiken bewohntes Stadtviertel verboten worden war.
Mit der traditionellen Militärparade auf den Champs-Élysées in Paris hat Frankreich heute seinen Nationalfeiertag begangen. An der Spitze marschierten Soldaten aus Mali. Frankreich hatte im Januar militärisch in dem westafrikanischen Land eingegriffen, um einen Vormarsch der Islamisten aus dem Norden zu stoppen. Präsident Hollande würdigte den Einsatz heute als Sieg gegen den Terrorismus.
Der Himmel über Paris eingetaucht in Blau-Weiß-Rot. Das sind die Bilder, die die Franzosen lieben. Doch als Präsident Hollande die Champs-Élysées herunterfuhr, konnte man Pfiffe und Buhrufe hören. Die meisten Franzosen sind mit seiner Politik unzufrieden. Als aber die Marseillaise erklang, war alle Kritik verstummt. An der Spitze diesmal Soldaten aus Mali, eine Anerkennung Frankreichs für deren Verdienste im Kampf gegen den Vormarsch der Islamisten. Auch deutsche Soldaten marschierten mit, um den 50. Jahrestag des Élysée-Vertrags zu würdigen, der die deutsch-französische Aussöhnung besiegelt hat. Rund 4 Millionen Euro lässt sich Frankreich die alljährliche Parade kosten, trotz Wirtschaftskrise. Wir sparen und wir werden es weiterhin tun. Ich werde die Steuern nur dann erhöhen, wenn es nicht anders geht. Selbstbewusst zeigte sich Präsident Hollande und zog eine positive Zwischenbilanz seiner bisherigen Amtszeit. Die Franzosen müssen sich wieder sagen, wir sind ein großes Land. Wir dürfen uns nicht kleinreden lassen. Fallschirmspringer beenden traditionell die Parade, ganz zu Ehren des Präsidenten.
Präsident Hollande hat am Nationalfeiertag versucht, den Franzosen noch einmal Mut zu machen. Alle wissen, es stehen harte Zeiten bevor. Im Herbst soll es eine Rentenreform geben, für die bereits Proteste, Streiks und Großdemonstrationen vorhergesagt sind. Heute aber hat sich Frankreich mit all seiner militärischen Macht und Kraft gezeigt. Jetzt geht das Land erst einmal in die Sommerferien.
Die EU-Kommission hat nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel Bedenken gegen das deutsche Erneuerbare Energiengesetz. Konkret gehe es um die zahlreichen Ausnahmen für energieintensive Betriebe von der Ökostromumlage. Nach Einschätzung von EU-Beamten verstoße das gegen europäisches Wettbewerbsrecht und sei als unerlaubte Beihilfe zu werten. Deshalb solle bereits am Mittwoch ein Verfahren gegen Deutschland eröffnet werden. Das Bundesumweltministerium wies den Bericht zurück. Heute vor 60 Jahren ist das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften in Kraft getreten. Auf dieser Grundlage werden Bücher und inzwischen auch Filme und Computerspiele auf den Index gesetzt, etwa wenn sie Gewalt verherrlichen. Mit dem Gesetz wurde damals an eine ähnliche Regelung aus der Weimarer Republik angeknüpft. Welche Titel auf den Index kommen, entscheidet die Bundesprüfstelle in Bonn.
Im Archiv der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien stehen sie ordentlich sortiert. Die ersten Bücher, die vor rund 60 Jahren auf den Index gesetzt wurden. Damals wie heute ging es bei der Beurteilung darum, ob Werke Jugendlichen schaden können, Gewalt fördern oder Hemmschwellen mindern.
Große Themen bei der Bundesprüfstelle heute ist gewalthaltige Inhalte. Es sind Inhalte, die zum Rassenhass anreizen, Inhalte, die das Hitlerregime glorifizieren, aber natürlich auch Inhalte, pornografische Inhalte.
Der Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium 2002 hat die Arbeit der Behörde grundlegend verändert. Da der Täter gewaltverherrlichende Filme und Computerspiele besessen hatte, wurde ein neues Jugendschutzgesetz verabschiedet. Die Behörde konzentriert sich seitdem nicht nur auf Schriften, sondern auch auf elektronische Medien. Wollen Bürger ein Verbot beantragen, müssen sie sich an die zuständigen Jugendämter wenden. So soll verhindert werden, dass eine Flut von Beschwerden die Arbeit der Behörde lahmlegt.
Was jugendgefährdend ist und was nicht, ist in der Bevölkerung sehr breit aufgestellt. Wir hatten Beispiele, dass das Lustigste, an das ich mich erinnere, war, ein Bürger wollte, dass wir ein Mickey-Maus-Heft indizieren, weil die Panzerknackerbande darin zu gut weggekommen ist.
Andere Comics hingegen sind in der Vergangenheit durchaus als jugendgefährdend eingeschätzt worden. Inzwischen sorgen aber weniger Bücher, sondern vor allem die weite Welt des Internets dafür, dass sich das Archiv der Bundesprüfstelle weiter füllt.
Der Brite Christopher Froome steuert auf den Gesamtsieg bei der Tour de France zu. Er gewann die 15. Etappe auf den Gipfel des Mont Ventoux und baute seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus.
7 Kilometer vor dem Ziel startete Christopher Froome seinen Angriff, dem keiner seiner Konkurrenten im Gesamtklassement gewachsen war. Der frühere Tour de France-Sieger Alberto Contador aus Spanien beispielsweise büßte auf diesen letzten Kilometern fast 2 Minuten ein. Die Vorstellung des Briten, der heute seinen 2. Etappensieg bei dieser Rundfahrt feierte, war derart überlegen, dass auf dem Gipfel des Mont Ventoux von einer Vorentscheidung in Sachen Gesamtsieg gesprochen wurde, obwohl dessen Mannschaft auch Schwächen zeigte.
Aber anscheinend braucht er ja nicht mal eine Mannschaft. Der fährt einfach alleine los, lässt alle stehen am Ende. Man braucht ja keine Mannschaft mehr. Also ich denke schon, das gelbe Trikot sieht ziemlich sicher bei ihm aus.
Frooms Vorsprung auf den Zweitplatzierten, den Niederländer Mollema, beträgt jetzt 4 Minuten und 14 Sekunden. Nach dem morgigen Ruhetag beginnen am Dienstag die Etappen in den Alpen.
Der bisher schnellste Sprinter dieses Jahres, Tyson Gay, ist bei einer Trainingskontrolle positiv auf Doping getestet worden. Der US-Amerikaner sagte daraufhin seine Teilnahme an den Leichtathletik-Weltmeisterschaften im August in Moskau ab. Gay galt für die Titelkämpfer als größter Herausforderer von Weltrekorder Usain Bolt aus Jamaika.
Erste Weltcup-Niederlage für den Deutschlandachter nach 5 siegreichen Jahren. Beim Weltcup-Finale im schweizerischen Luzern auf dem Rotsee forderten die US-Amerikaner im Hintergrund die Deutschen heraus und lagen im Ziel knapp 0,4 Sekunden vor dem Olympiasieger im grünen Boot.
Das auf 4 Positionen umbesetzte deutsche Großboot hat nun noch knapp 6 Wochen Zeit bis zu den Weltmeisterschaften in Korea. Den einzigen Sieg für den deutschen Ruderverband am Rotsee holte der Frauendoppelvierer, der nun als großer Favorit zu den Weltmeisterschaften fährt.
Der Schwede Matthias Ekström gewinnt das DTM-Rennen am Norrisring, den 5. von 10 Saisonläufen, vor den beiden Mercedes-Piloten Wickens und Vitoris. Damit macht sich Ekström an seinem 35. Geburtstag selbst das schönste Geschenk. Das jährliche Highlight der DTM war in vielerlei Hinsicht ein heißes Rennen mit kleinen und großen Rangeleien. Der negative Höhepunkt, ein Unfall, kurz vor Schluss zwischen Peffert und Mortara, beide lagen hinter Ekström auf Podiumskurs, schenkten ihre guten Platzierungen in der Hitze des Gefechts einfach her. Mike Rockenfeller im gelben Audi, der Meisterschaftsführende, baute dank Rang 5 seine Führung in der Gesamtwertung leicht aus.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 15. Juli.
Das Hoch mit Zentrum über der Biskaya dehnt sich zu Wochenbeginn wieder nach Mitteleuropa aus und bestimmt mit trockener und warmer Luft unser Wetter. Kommende Nacht ziehen in Nähe der Küsten und in den östlichen Landesteilen zum Teil dichte Wolken durch. Von vereinzelten Tropfen abgesehen bleibt es aber trocken, oft ist es auch nur locker bewölkt oder klar. Morgen fällt am östlichen Alpenrand mitunter noch etwas Regen. Zwischen Ostsee und Erzgebirge sowie in Südostbayern ist es anfangs gebietsweise stärker bewölkt. Ansonsten scheint häufig die Sonne, bei meist nur lockeren Wolken. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Ostsee auch frisch. Dort in der Nacht milde 15, im Sauerland frische 7 Grad. Morgen Höchstwerte von 18 Grad an der Nordsee bis 28 Grad am Oberrhein. Am Dienstag bleibt es trocken bei viel Sonnenschein und nur wenigen Wolken. Mittwoch sind ganz im Süden lokale Gewitter möglich, ansonsten erwartet uns eine Mischung aus Sonne und Wolken. Donnerstag wird es in der Nordhälfte sonnig, nach Süden hin gibt es neben Sonne im Tagesverlauf einzelne Schauer und Gewitter.
Wir sind wieder für Sie da um 23.15 Uhr mit Ingo Zamperoni und diesen Tagesthemen. Freispruch für den Todesschützen. Wie reagiert das schwarze Amerika? Und 70 Tage vor der Wahl, wie Angela Merkel Kanzlerin bleiben will. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.